Die Rückbindung der Frauen in häuslichen Wirkungskreis ist im ausgehenden 18. Jahrhundert forciert worden. Gleichzeitig also mit einer allgemeinen Liberalisierung und Modernisierung von Gesellschaft und Politik aufgrund der Französischen Revolution. Der Widerspruch zwischen dem Ruf nach allgemeinen Menschenrechten einerseits und der zunehmenden Einkerkerung und Unterdrückung der Frauen andererseits, die Trennung der Welt in einen öffentlichen und in einen privaten Raum, musste gerechtfertigt werden. Man hat das damit begründet, indem man die Menschen in eine männliche und eine weibliche Ausformung zerlegt und jeder Hälfte spezifische naturgegebene Wesenszüge und Charaktereigenschaften zugesprochen hat, die einerseits dem öffentlichen, andererseits dem privaten Bereich haben zugeordnet werden können. Mit dem biopsychologisch argumentierenden Geschlechterdualismus haben die Männer ihren Dominanzanspruch trotz dem Ruf nach Liberté, Egalité, Fraternité können aufrechterhalten und verstärken. Um die Ideologie durchzusetzen, ist vom ausgehenden 18. Jahrhundert an eine Flut von Erziehungslehren und Lebensanleitungen auf den Markt gekommen. Pädagogische Literatur hat Hochkonjunktur bekommen. Anhand von ein paar Quellentexten wollen wir die Manifestierung des neuen Frauenbildes erleuchten. Die ersten zwei Quellen, die erste von Dora Schlatter aus Basel 1915 und die zweite aus dem Lebensbuch der Frau, ein Führer zur sinnvollen Gestaltung des Frauenlebens, herausgegeben von Walter Lohmeier, erst 1942, aber noch in der gleichen Mentalität.
Da kam nun gestern ein Paar dahergeschlendert im Abendschein. Man sah, es war des Feierabends froh, noch etwas hinausgewandert in die erfrischende Luft, ins seltene Abendgold. Beide waren fein und schön gekleidet, hutlos natürlich, jung und elastisch. Sie hatte den Arm hinten um seinen Rücken gelegt und er fasste dort mit rückwärts gebogenem Arm ihre zarte Hand. Das Paar war wunderbar verschieden. Sie war eine schlanke, feine Gestalt mit hübsch wiegender Bewegung. Auf schönem Hals trug sie den blonden Kopf, der sich in reizender Neigung gegen den Kopf des Mannes bog. Und dieser Kopf war so anders, so hart und steif wie aus Holz geschnitten. Es war etwas von der amerikanischen Härte und Versteinerung drin, die von drüben hier zu uns herüberflutet. Aber sie an seiner Seite erschaute das nicht. Es floss von ihrer Gestalt ein ganzer Schein von zarter, fast schützender, deckender Liebe und Zärtlichkeit aus über den neben ihr Schreitenden, dass der Schimmer auch diesen verklärte. Ich empfand wie ein andächtiges Gefühl. Ich sah, wie die Frauenliebe etwas Heiliges, etwas Überirdisches ist. Wie umleuchtete dieses geistige Element, das von ihr ausging, die männliche Starrheit? Wie stand sie da vor mir als die Gebende? Heilige, weiche, reine Frauenliebe, wie reich bist du in unserer materiellen Welt? Du, das Übersinnliche, das Verklärende, die unversiegliche Gabe. Gabe allein? Ja, es ist wundersam eingerichtet, wie im Ehestand die Leistung verteilt ist. Du bist ein kleines Weib, sobald du das Licht der Welt erblickst. Schon im Augenblick, als sie dich empfing, lag dein Geschlecht fest, lehrt die heutige Wissenschaft, und schon als Säugling zeigst du die weiblichen Eigenschaften. Du stehst schon da in gutem Bunde mit der Natur, die auf dein Geschlecht die Aufgabe der Erhaltung der Menschheit gelegt hat. Körperlich gewinnst du rasch einen Vorsprung in der Entwicklung vor den gleichaltrigen Jungen, widerstehst auch den Gefahren des Säuglingsalters besser, nebenbei die Ursache des Frauenüberschusses in den meisten Ländern. Du wirst schneller stubenrein. An der Ordnung, die dein Nahrungs- und Schlafbedürfnis dem Haus auferlegt, hältst du noch unerbittlicher fest als ein Knäblein, verbittest dir noch energischer alles, was deinen Rhythmus stört. Du verrätst deutlich Abneigung gegen Erwachsene, die mit ihrer Zeit allzu willkürlich verfahren. Sonst aber zeigst du mehr Geduld, auch im Ertragen von Schmerzen, bist leichter zu lenken und abzulenken. Deine Zornesausbrüche sind kürzer und weniger heftig. Dafür bist du mehr auf deine Sicherheit bedacht und darum furchtsamer. Kurzum, du bist ein kleines Weib, sobald du das Licht der Welt erblickst. Der nächste Text, den wir hören, ist ein Aufsatz mit dem Titel «Die Berufswahl der Töchter» aus dem Korrespondenzblatt der Lehrerinnen an Frauenarbeitsschulen, Fach-, Gewerbe- und Haushaltungsschulen aus dem Jahr 1912.
Mit Vollendung der Schulzeit tritt an viele Mütter die Sorge um die Zukunft der Töchter heran. Dieselbe wird umso größer, wenn die Tochter keine bestimmte Neigung zeigt oder wenn die Mittel zur Befriedigung ihrer Neigung fehlen. Wohl der Mutter, wenn sie sorgt. Noch ist diese Gepflogenheit, die Tochter so bald als möglich verdienen zu lassen, nicht ganz verschwunden. Oft ist es auch der Wunsch der Tochter selber, in die Fabrik, ins Büro, ins Warenhaus zu gehen, um möglichst bald unabhängig zu werden. Oft auch zwingen die Verhältnisse hierzu. Die Schattenseiten dieses Vorgehens sollten aber ernstlich erwogen werden. Die Tochter ist in diesen Jahren ganz besonders empfänglich für Eindrücke, die an sie herantreten. Vielleicht hat sie das Glück, in der Fabrik einer besorgten mütterlichen Aufsicht unterstellt zu werden, durch welche die Tochter und ihre Eltern auf allfällige Gefahren aufmerksam gemacht werden. Oft aber steht sie ohne diese Fürsorge und ist verderblichen Einflüssen ausgesetzt. Unsicher ist, dass anhaltende Fabrikarbeit auf schwächliche Töchter gesundheitlich schädlich wirken. Ähnliches darf man vom Büro sagen und wohl auch vom Warenhaus. Bald wird Stelle auf Stelle gewechselt und so vergehen die Jahre, ohne dass die Fähigkeit zur Erringung besserer Existenzbedingungen ausgebildet wird. Die Ehe ist ihr sehr oft als Rettungsanker willkommen, wobei eine Wahl, die Gewähr für eine glückliche Häuslichkeit bietet, nicht in Betracht kommt. Sehr oft fehlt diesen Töchtern selbst die Befähigung, sich eine solche zu schaffen. Wie könnte es anders sein? Haben sie sich doch bis jetzt in keiner Weise um die Besorgung eines Haushaltes gekümmert. Liegt in dem Wesen der Tochter nicht eine leise Anklage gegen die Mutter? Ja, gehen wir weiter und machen die ganze menschliche Gesellschaft verantwortlich, welche die Hausfrauenarbeit noch gerne als untergeordnet taxiert. Die Tragweite der schlechten Führung eines Haushaltes wird noch nicht genügend eingeschätzt. Ich möchte behaupten, dass viele Hausfrauen und Mütter ihren Erwerb außer dem Hause entbehren könnten und mehr Befriedigung fänden, wenn sie verstehen würden, einen Haushalt richtig zu führen, worunter ich Instandhaltung der Kleider und teilweise Selbstanfertigung derselben ebenfalls verstehe. Von selbst würde auf diese Weise sich eine Erziehung zur Einfachheit entfalten und grundlegend für das spätere Glück der Tochter sein. Es gibt auch noch Frauen, die es verstehen, mit dem kargen Lohne des Mannes auszukommen und eine Schar Kinder in Zucht und Ordnung zu halten wissen, ohne fremde Hilfe. Es ist gerade der hauswirtschaftliche Beruf, werde er am eigenen oder fremden Herde ausgeübt, der die Tochter am ehesten gesund erhält, weil er geistige und körperliche Kräfte in gleichem Maße beansprucht. Schon die Mutter kann Freude an den Verrichtungen häuslicher Arbeiten wecken. Neben gewissenhafter Lösung der Schulaufgaben bildet diese Arbeit eine wohltuende Abwechslung. Wenn dadurch etwas an Sport und Dilettantenkünsten eingeschränkt wird, dürfte dennoch weder Geist noch Körper Schaden leiden.
Geehrte Versammlung, liebe Kolleginnen, Haushaltungskunde, welch ein bedeutsames, umfassendes, verantwortungsreiches Wort, welche Fülle von menschlichem Glück und von Menschennot, von tatkräftiger Gesundheit und Moralität, aber auch von Siechtum und Krankheit, von harmonischer Entfaltung und Familienwohlfahrt, aber auch von Hausfrauenfiasko und Familienruin lässt es passieren vor unserem geistigen Auge. bildend, veredelnd, erlösend, begeisternd, junge Mädchenseelen auf das Schönste und Edelste ihrer Natur stimmend, reines Empfinden in Taten auslösend, verborgene Kräfte zur vollen Entfaltung bringend, aber auch energielähmend, enttäuschend, verzerrend, vernichtend in seiner Wirkung, je nachdem die Berufene, Begnadete, die mit dem Leben in enger Fühlung stehende und dasselbe bejahende, oder aber schwache, vertrauensarme, ungewandte und in Egoismus verstrickte Lehrerin es anwendet. Haushaltungskunde. Bist du es nicht, die zu allen Zeiten die Familiengemeinschaft stützte, auf deren Fundament der Menschen körperliches Wohlergehen sowohl wie auch ihre seelische Entfaltung beruht, welche die Hausfrau und Mutter auf das Innigste mit ihrer Familie verbindet, das Heim zur Quelle des Glücks und Pflanzstätte edler Gesinnung und reinen Menschentums gestaltet? Bist du es nicht, deren Tragfähigkeit des Bildungsniveau ganzer Generationen begründet, die Wohlfahrt des Staates fördernd oder hemmend beeinflusst, deren kulturelle und soziale Bedeutung schon unser Meister Pestalozzi im Wirken seiner Gertrud so klar zum Ausdruck brachte? Ausgehend von den Aufgaben der Küche, der Kinderstube, des Wohnzimmers, des Familientisches, in denen jedes Quäntchen Wissen seine Verwendung findet, wo Chemie, Physik, Hygiene, Diätetik unmittelbar mit dem Leben in Berührung treten, psychologische und pädagogische Probleme ungewollt und ungesucht auf die Trägerin einstürmen, wo dienende Liebe, Ausdauer und Energie walten und Martha-Geist und Maria-Sinn sich zu einem Ganzen verbinden, werden ihre Jüngerinnen auf dem Pfade des Vergänglichen schreitend unvergänglichen Samen säen, aus dem Reiche der Materialität hinüberweisen auf die überirdischen Güter des Lebens. Und wer sind sie, diese Jüngerinnen der Haushaltungskunde, die bewusst oder unbewusst, geschult oder ungeschult, diese bedeutungsvollen Aufgaben zu lösen haben, die, indem sie den Geist an die Stelle des toten Buchstabens setzen, mit zeitlichen Werken arbeitend, Ewigkeitswerte erzielen? Wir brauchen sie nicht lange zu suchen, jene tapferen Heldinnen, deren Tätigkeit sich im Verborgenen vollzieht, die ohne Anspruch auf äußere Anerkennung so viel physische und geistige Kraft, so viel treue Pflichterfüllung und selbstlose Liebe erbringen, dass unter ihrem Einfluss das häusliche Leben sich zur Quelle schaffenden Glücks und froh erhaltender Gesundheit gestaltet. Ihnen allen, unseren Müttern und Hausfrauen, die vor uns gelebt und denen, die noch unter uns weilen, deren nimmermüdende Sorgen dem Gedeihen der Familie sowohl wie dem Wohle unseres Volkes dient, zu ihnen wollen wir in dankbarer Bewunderung aufschauen, durch ihr leuchtendes Vorbild uns belehren lassen, bei ihnen den Rat der Erfahrung einholen, wenn wir uns vermessen, uns selbst als Jüngerinnen der Haushaltungskunde zu bezeichnen.
Es war ein Ausschnitt aus einem Vortrag, gerichtet an Lehrerinnen aus 1920. Der Titel war «In welcher Art soll der Hauswirtschaftsunterricht erteilt werden?», gehalten von einem Fräulein Gwalter.
Zum Abschluss lesen wir euch jetzt noch ein patriotisches Gedicht vor, geschrieben von einer Frau 1849, um das aufkeimende weibliche Minderwertigkeitsgefühl im Keime zu ersticken.
Des Weibes Los, warum ist es mir geworden? Warum ist es für ein Gotteskind erdacht? Und warum trägt der Mann den Freiheitsorden, der ihn zum unumschränkten Herrscher macht? Sind Mann und Weib sich denn nicht gleich geboren, sind beide für den Himmel nicht erkoren? Sie sind's, und deine Sendung lern erkennen, tief in die Seele dringe sie dir ein, und keine Wunde wird dich ferner brennen. Hier schon, o Weib, wirst du im Himmel sein, Die Sendung eines Engels ist dir worden, so trag denn, Weib, des Himmels Freiheitsorden. Die droben sind, sie fordern nichts vom Leben, das Schöne, Edle legen sie hinein, und all ihr Tun ist Lieben, Heben, Eben, ihr Dasein drum ein ewig glücklich sein. Sie wissen nichts von Schuld und nichts von Fehlen, sie fühlen ewig nur die Lust der Seelen. Des Vaterlandes Glücks, du kannst es gründen, gib Söhne ihm, die für das Große glühen, zieh Töchter, die ihr Glück im Eben finden, die, um was schön und edel ist, sich mühen, pflanz Gottvertrauen tief in ihre Seelen, dann kann die echte Freiheit nimmer fehlen.
Das war eine Sendung über die Geschichte des Wohnungsbaus. Angeschaut haben wir den Übergang vom Mittelalter in die jetzige Zeit in Bezug auf die Wohnform und vor allem die Situation der Frau dort drin. Die Musik, die wir gehört haben, war von Mozart, Bach, Mendelssohn und Schumann. Aus dem Studio verabschieden sich Petra und Sabine. Bis zum Schluss hören wir jetzt noch den Rest des Klavierkonzerts von Mozart.